Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Loch.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Hm, bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Wir
Leute,
sind wieder da.
Wir sind wieder da.
Ja.
Oh ja.
Gott. Martin, nochmal, was hast du da gemacht?
Sherwood Forest.
Ja, das ist
das
passend.
Fand ich total lustig.
Passt total
ja,
zu
ja, ich habe so eine tolle Fanfare gesucht, aber die bei den Klingeltönen, die Fanfare, die klingt, also, nee. Wie soll ich sagen?
Verrostete Hupe.
Ja,
nee, wir sind nicht verrostet.
Nein,
nee.
Noch nicht.
Nein, aber wir sind wieder da, so.
Wir sind wieder da. Leute, gibt's euch noch?
Ja, und uns gibt's noch. Also uns gibt's noch.
Ja, wir sind wieder unterm Stein hervorgekrochen.
Ja, so ganz langsam.
Ganz langsam.
Ganz behutsam, oh. Wie das so ist.
Wir haben nachgeguckt, die letzte Sendung hatten wir Ende Februar. Könnt ihr euch das vorstellen?
Ja.
Hm. Wow, und was ist seitdem alles passiert?
Oh Mann.
Ja.
Oh, jei, jei, jei.
Ja.
Wahnsinn. Aber wir wollen keine Sendung jetzt nur über Krankheiten und so machen. Aber
daran habe ich jetzt auch nicht gedacht.
Nee, ne?
Ich habe daran gedacht, dass es dir die Haare ist vor kurzem geschnitten ab.
Hast du?
Ja.
Und ich habe einen wunderschönen Hinterkopf bekommen, sagt
ja,
Annika.
Doch, ja, ist mir diesmal gut gelungen. Ja.
Ne? Es ist immer so zu Haare, also ich lasse ja nur Annika meine Haare so.
Ja.
Das heißt, als Annika krank war, also im Krankenhaus war, ach Gott, das ist eine Geschichte. Da war ich hier beim sogenannten Oriental Barber, weil ich habe gehört, ja, die Herrschaften da, die können gut frisieren und auch vor allem den Bart ausschneiden und so. Und dann war ich hier und beim Oriental Barber, also ein Laden, wie soll ich mal sagen, sehr orientalisch, die Musik orientalisch, die Friseure, nur Kerle orientalisch,
ja,
übrigens für Frauen verboten, tut mir leid, Diversity nützt nichts. Da war wirklich eine Frau, die rein wollte, wo gesagt, tut uns leid, ein paar Meter weiter ist ein Frauenfriseur, aber hier ist heute nur ein Männertag. So, und dann war ein Friseur, ich habe ein Vorher-Foto von mir gemacht, also wie ich so vorher mal so aussah, wie ich wieder aussehen möchte.
Ja, inzwischen sah er aus wie der Mann aus den Bergen.
Wie Rasputin oder so.
Ja, Fusselbart.
Ja. Naja, dir ging es auch nicht gut und ich lasse eben niemanden an meinen Bart und auch nicht an die Haare ran, wie dem auch sei. Ich saß dann da und es war alles gut duftend und mit Haare waschen und dies und das. Und
Augenbrauen und hast du nicht gesehen.
Meine Güte.
Und haben die das auch mit dem Faden gemacht?
Nee.
Das finde ich ja so toll.
Der hat aber alles mit einem, aber mit einem so ein Teilchen.
Weil es gibt so eine Technik, wo man so Fäden nimmt und die so geschickt durch die noch ein Stück Faden festhält.
Ja.
Und damit kann man so diese kleinen Härchen am Ohr und sowas und
da
die Augenbrauen
profan,
und so
wie du auch.
In Form bringen. Mhm. Die kann man damit zupfen und das finde ich sehr, sehr bewundernswert.
Ja, finde ich auch. Nee, hat er nicht. Also er verstand mich auch nur sehr wenig und ich, mein Arabisch war auch nicht so fließend. Aber ist egal. So, wir haben uns also gut verstanden und dann, ja, die Haare zuerst, ja, fand ich auch so ganz flott.
Der Haarschnitt war klasse.
Der Haarschnitt war gut. Und ich sage jetzt hier im Bart und der Bart war wirklich wie der Bart des Propheten, sehr lang. Und ich glaube im Moment in diesem Kulturkreis des Friseurs wird mein Bart auch natürlich gerne lang getragen. Also er fing so vorsichtig an, dran rumzustippeln und denkt, nee, das sieht irgendwie noch so aus wie vorher. Also was soll der Kram? Ist ja grün noch ein bisschen shorter und so, ja, und dann ein bisschen shorter und dann kam's, dann hat er mir so Bartwichse, nennt sie das, ne? so
ja, genau.
Bartcreme so reingemacht und dann hat er den Bart, so die Locken, die ich im Bart habe, hat er so runtergekämmt und dann habe ich mich angeguckt im Spiegel, oh, Leute. Ja, der Prophet, er lebt. Das ist so gewesen.
Ich habe Tränen gedacht, als er nach Hause kam. Ich bin fast aus dem Bett gefallen.
Ja.
Das sah so klasse aus.
Ja.
Wirklich.
Wobei wir müssen, da warst du noch im Krankenhaus und ich habe dir dann Fotos geschickt. Kennt ihr das,
ja,
wenn,
das
ihr,
stimmt
von,
überhaupt,
wenn
ja,
ihr vom Friseur kommt? Also so war es jetzt, glaube ich, auch Zeiten vor Annika beim Friseur, dass man dann hinterher immer in jeder Schaufensterscheibe sich anguckt, jeder Spiegel. Autofahren war schon gefährlich, weil ich immer im Rückspiegel gucken musste, wie ich aussah. Also ich sah so aus, ich habe Fotos von Osama Bin Laden natürlich im Kopf gehabt, ja, so.
Ja, aber noch länger. So, du sahst aus wie so ein wie ein Gelehrter oder sowas.
Ja, das ist schön.
So oder der Imam um die Ecke. So mit diesem gestriegelten Bart, ja, mit der Bartwichse und so ganz ordentlich und
ja,
so an den Seiten flach den Bart, aber vorne ziemliche Menge.
Aber gefühlt wie 100 Jahre, ne?
Ja, es sah sehr alt aus.
Genau,
eigentlich.
Und da habe ich mir nämlich Selfies gemacht und habe die Annika in die Klinik dann geschickt.
Ja, so war das.
Und sie
ja,
sagte,
genau.
Oh,
da bin ich dann aus dem Bett gefallen.
Hase, du musst kommen. So geht das nicht.
Ja,
so, das war sozusagen der Vorspann.
Ja.
Ihr kennt uns ja ein bisschen, ne?
Ja.
Aber wir kommen ja immer von Schöckchen auf Hölzchen, ne?
Ja. Ja, weil zwischenzeitlich habe ich mich dann in die Klinik verabschiedet. Das war Ende Februar.
Ja.
Ganz kurz nur, weil ich rede da eigentlich nicht viel drüber. Das war ein völliges Nierenversagen. Ne? Ja. Vollkommenes Nierenversagen. Ja, also ich habe ja, man lernt ja mit jeder Krankheit immer maßlos dazu. Ich habe nie gewusst, dass die Nieren so wichtig sind. Und da ich ja jetzt auch die Erfahrung wieder mal im Krankenhaus machen durfte mit allem drum und dran und die Erfahrung dann hinterher in der Dialyse, Leute, das sind Erfahrungen, die muss man nicht machen. Jeder, der Dialyse zur Dialyse muss, hat mein tiefstes Mitgefühl. Das ist echt nervig. Das tut nicht weh. Aber man liegt oder sitzt stundenlang irgendwo immer wieder in diesem Krankenumfeld. Und bei mir war das Gott sei Dank so, dass die Aussicht bestand, dass das alles sich wieder regelt und die Nieren wieder anspringen und alles sich wieder gibt. Ich muss nicht mehr zur Dialyse. Aber dieser Weg und die Sehen von anderen Patienten, die das machen müssen, damit sie am Leben bleiben, das hat mich schon schwer umgehauen. Auch was so in der Klinik, in der Dialysepraxis lag, da in der Dialyseabteilung, das hat mir ein richtiges kleines Trauma beschert.
Das war schlimmer als die Sache an sich.
Ja,
ne? Annika hat dann immer erzählt, war ja auch, oder ist ja auch Corona-Zeiten, das heißt, ich durfte sie in der Klinik begleiten, so mit Tests und allem drum und dran. Das ging, in Kiel war sie dann, weil hier, wo wir wohnen in Schleswig, die haben sich das nicht so ganz zugetraut, die haben gesagt, in Kiel haben die extra eine tolle Abteilung. Naja, und ich habe da ja auch so ein paar gesehen, aber du hast mir nachher Sachen beschrieben, ne, vom alten Mann, 40 Kilo noch, der eigentlich nur noch
Kilo
sterben wollte. Und
ja, also es bringt einen in diese Position, dass man irgendwann denkt, muss alles gemacht werden, was die Medizin kann? Ja, irgendwie schon. Und dann merkt man im nächsten Moment, was für ein ketzerischer Gedanke. Jedes Leben ist es wert, dass man dafür kämpft. Also ich war immer nur hin und her gerissen. Ich wusste gar nicht, was ich darüber denken sollte, über vieles so am Rande. Dann haben wir beide uns nach Corona geholt. Ich im Krankenhaus, habe Tilly natürlich gleich noch mit angesteckt.
Im Krankenhaus.
Also das Auto gleich oben drauf. Bestimmt haben die meisten von euch das auch inzwischen irgendwie gehabt oder in der Familie und frag mich nicht.
Aber das war so schlimm, weil Annika war da wirklich dann schon in einem Stadium, wo die gesagt haben, jo, also sie können mit Unterstützung natürlich und so, aber wir können sie jetzt entlassen. Und wir waren eigentlich schon so euphorisch aus. Ich glaube, am nächsten Tag sollte das sogar schon losgehen.
Ja, natürlich.
Ne? Ich habe mir also in Kiel ein Hotelzimmer dann genommen, damit ich mal dicht dabei war bei Annika. Und dann, ja, toll. Und dann kam eine zauberhafte, tolle Ärztin von Annika, kam dann wie ein Astronautenmädchen, kam sie in rein ins Zimmer und hat dann, werde ich nie gesagt, gucken Sie mich an, der Super-GAU ist passiert. Was soll noch passieren? Also Annika wäre fast gestorben. Was soll denn noch passieren? Ja, Frau Loschow, Sie sind Corona-positiv und wir können Sie nicht entlassen. Sie müssen auf die Isolierstation und Sie, Herr Thiel, Sie müssen, haben noch eine Viertelstunde Zeit, Sie zu verabschieden. Und wir sind, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie auch positiv sind. Also Sie müssen auf den direkten Weg nach Hause und sich isolieren und Test machen, bla bla. Und das war wieder mal wieder so eine Situation, ne? Gefreut, wir beide. Und dann wieder getrennt, ne? Du in die Isolierstation, ich dann abenteuerlich nach Hause und dann auch isoliert. Und dann warst du da unten in so einer Isolierstation im Keller ohne Internet, ohne Handyempfang. Oh, nee, Mäuschen. Ah.
Und das war nicht lustig. Vor allen Dingen, da war nichts. Gar nichts. Nicht. Da kamen nur zwei, dreimal am Tag irgendwelche völlig vermummten Personen rein. Und das war alles an Kontakt. Ansonsten weiße Wände. Mhm. Also, ich hatte Fernsehen, Leute, ich habe jede Kochshow geguckt, die es gibt. Ich habe mir sogar mit Freuden Werbung reingezogen, nur damit irgendetwas war. Denn, also, das, so fehlende Impulse, dass nichts ist. Es ist völlig still, irgendwie bis auf den typischen Krankenhauslärm auf dem Flur. Mhm. Aber so, du hast keine Ansprache irgendwie.
Isolation. Ich hätte was oft gesagt, aber war. Ja, und sonst konnten wir immer noch mal telefonieren oder WhatsAppen und uns über FaceTime, wie auch immer noch sehen. Das war ja auch nicht.
Nee, weil das Ding hatte kein.
Ja, so.
Das war nicht lustig.
Nee.
Das war. Aber gut, das waren die Erlebnisse im Krankenhaus, die. Ich muss dazu sagen, einiges war richtig wie das eben so ist, tat weh und war furchtbar. Wie das immer ist, wenn man im Krankenhaus ist, diese Situation, dass man ausgeliefert ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Hilfe erwartet und auch bekommt, ist natürlich toll, aber du liegst halt da und wartest. Ich glaube, jeder da wartet endlos auf irgendwas, was passiert. Das, was verabredet ist, passiert sowieso nicht, sondern das passiert irgendwie anders, weil immer irgendwie irgendwas alles durcheinander gerät, weil natürlich plötzlich Fälle dazwischen kommen.
Ja.
Das Pflegepersonal hat zur Hälfte Corona, was weiß ich, dann ging nichts mehr. Es war, das war ein Chaos eigentlich. Und dafür waren die Leute immer noch unglaublich nett.
Ja.
Also das Pflegepersonal wie immer top. Einige der Ärzte hätte man gegen die Wände werfen können, wie immer.
Ganz
spezieller Freund.
Ich darf dazu nachher noch eine Geschichte erzählen, muss ich sagen. Ja.
Also das ist immer so.
Was hat ein Freund von uns, der lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet hat? Werner hat gesagt, die größte Lüge ist im Krankenhaus, ich komme gleich.
Ja.
Ich komme gleich, so hat er gesagt, bedeutet, lies die ersten drei Kapitel der Brüder Karamasow und dann kann vielleicht was passieren.
Ja, also ich komme gleich, ist irgendwie, ja, stimmt nicht. Das können die aber auch nicht. Nein. Ich lasse das wirklich dem Pflegepersonal nicht an. Ich lasse es dieser ganzen Situation an, dass wir zu wenig Pflegepersonal haben, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass du auch als Patient vollkommen entmündigt wirst und gar du liegst du langweilst dich zu Tode, musst aber um alles und jeden bitten und so. Also mir hätte man ebenso gut die Medikamente alle morgens hinwerfen können, die kommen ja in so kleinen Tütchen. Mhm. Ich hätte mir das schon zurechtgefummelt.
Nicht am Anfang.
Nein, nicht am Anfang, aber nachher auf der Station. Ja. Da kann man doch mitarbeiten. Mhm. Aber das ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen.
Nee, das ist gar nicht, weil es kann jeden treffen. Und deswegen berichten wir. Also mir ist das wirklich erstmal ein Bedürfnis. Also euch und auch Dankeschön nochmal für die vielen Kommentare und Besserungswünsche, die ja immer wieder kamen. Ne? Und bis heute erkundigen sich immer noch Menschen auf Facebook und Instagram, wie es dir geht.
Vermissen ich finde das Lachen, so niedlich.
Vermissen dein Lachen.
Ja. Ja, Gott.
Ach, ja, das kommt wieder. Ist wieder da.
Ja, das ist wieder da.
Ja, das war schon. Na, und doch nochmal. Also Annika kam in einen Zustand ins Krankenhaus, wo die Ärzte auch nicht mehr wussten, ob sie das überhaupt schafft. So, mal wieder. Und Hintergrund, weil da können wir auch drüber reden, das ist eigentlich etwas, was passieren kann, nämlich eine Blasenentzündung gehabt, dass die nicht auskuriert wurde und leider auch in unserem System das nicht weiter verfolgt wurde, sage ich mal so ganz neutral. Und aus so einer eigentlich gut zu behandelnden Blasenentzündung kann, wenn sie nicht gut behandelt wird, so etwas passieren. So, das ist mal vorneweg. Und dann war sie nachher in einem Zustand, wo dir auch alles wehtat und wo du auch nicht mehr ganz da warst und wo du die Behandlung auch verweigert hast. Das erinnerst du gar nicht mehr. Nee, das erinnerst du auch gar nicht mehr so. Und dann waren die froh, die Ärzte und so, dass ich denn da war. Und dann hat mir eine Ärztin gesagt, also es ist für uns kein Problem, die Palliativpflege einzuleiten. Das heißt also, Annika beim Sterben zu begleiten, wenn sie das dann möchte, weil sie verweigert jegliche Behandlung und jegliche Pflege, weil dir eben alles wehtat. So. Und dann warst du dann ein bisschen klarer und wir haben auch noch drüber geredet und wie die Chancen aussehen. Und dann war es klar, nein, natürlich willst du weiter behandelt werden, aber es tut eben alles so weh, dass sie dich kaum berühren dürfen. So, das war so die eine Seite. Also, was ich sagen will, unterm Strich schon mal vorneweg, alleine zu sein in so einer Situation ist ganz großer Mist. Du brauchst, und das ist so wichtig, du brauchst mindestens eine Person, die da so ein bisschen die Kontrolle behält, den Überblick behält und sich ja für dich stark macht. Weil sonst landest du, und das kommt die zweite Geschichte, sonst landest du, wie Annika fast nämlich in einem Pflegeheim, weil da war ein Professor auf der Intensivstation, der gesagt hat, ja, also sie ist jetzt austherapiert, die Frau Lostroh, und hier gibt es keine Plätze mehr dafür und wir haben schon dem Sozialdienst Bescheid gesagt, sie kommt jetzt in ein Pflegeheim.
Ah!
So, und ich bin ja eigentlich ein ganz freundlicher, gemütlicher und so, aber wenn es um Annika geht, dann und den habe ich dann bestimmt 3 oder 4 Mal sind wir sowas ineinander gerasselt, dieser wunderbare Professor und ich. Und Ende vom Lied war nichts Pflegeheim, sondern Ende vom Lied war Gott sei Dank wieder nach Hause. So. Und du musst jetzt nochmal sagen, was der dir erzählt hat. Das hat Annika mir nämlich nicht erzählt. Wohl weiß nicht. Was hat
Nein,
der
das Typ Problem
gesagt?
War einfach, Leute, wir können mal irgendwann einen Workshop Halluzinationen aufmachen. Mhm. Ich hatte solche Halluzis, ich wusste nicht, wo ich bin. Ich habe gedacht und geglaubt, mein Leben sei eine Fernsehinszenierung. Ich habe gedacht, ich sei mitten in Dreharbeiten gelandet und habe jeden Arzt und jede Krankenschwester für Schauspieler gehalten.
Wie geil.
Und der schlimmste Schauspieler war dann der Psychiater, den sie mir geschickt haben. Und ich weiß noch, dass ich höllisch angefangen habe zu lachen und habe gesagt, wer hat sie denn bloß besetzt? Sie sehen ja aus wie ein Klischee. Kleine Glatze, so eine Nickelbrille und so.
Und der
mit
war
einer
echt?
Fliege. Ich sag, das kann nicht wahr sein. Wer hat sie denn ausgesucht? Reden Sie mit dem Regisseur. Also die Fliege, das geht gar nicht. Ja. Aber ich glaube, der muss irgendwie mitgekriegt haben, dass ich so vollgedröhnt war mit irgendwas, dass ich das alles nicht geschafft habe. Ich war auch vollkommen gelähmt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte zu Anfang auch nicht reden. Und Leute, ich nicht reden, das ist furchtbar. Und habe auch immer wieder mitgekriegt, ich weiß nicht, wo ich bin. Und das war, ist alles in einem großen, das war wie, ich stelle mir so einen LSD-Rausch oder irgendwie so einen Drogenrausch vor.
Das war ein Drogenrausch.
War ja auch ein Drogenrausch. Ja. Also Leute, das kann man doch nicht freiwillig wollen, habe ich nur gedacht. Klar, also du erlebst ja die buntesten Geschichten, das ist ja logisch. Aber boah, und da hat er, als ich dann so ganz langsam wieder irgendwie was einordnen konnte, habe ich diesen Typen gesehen, diesen Professor, und der hat dann zu mir gesagt, sagen Sie mal, Frau Lostroh, was, Sie liegen hier rum mit, ich weiß nicht, wie viel Kilo, können sich nicht und bewegen sich nicht und tun auch nichts. Was für einen Nutzen haben Sie denn der Gesellschaft?
Oh, was für einen Nutzen haben Sie noch? Das waren ganz braune Zeiten, wo sowas gefragt wurde.
Ja. Nun ist es ja so, dass ich ja dadurch, dass ich davor so und immer wieder Halluzinationen hatte, natürlich nicht genau weiß, ob das auch wirklich sein perfekter Wortlaut war oder ob der das ein bisschen anders gesagt hat und ich habe es so interpretiert. Aber eigentlich habe ich ganz gut verstanden, was die gesagt haben, auch die anderen alle.
Da warst du schon fitter, ja.
Ich habe ja immer gedacht, die reden nach, und ich habe gedacht, ja, Junge, du gibst hier den bösen Professor. Also auch ganz nett, machst du gut.
Hat er gut gespielt.
Hat er gut gespielt. Also eine fürchterliche Situation irgendwie. Ich fand das ganz grässlich.
Und das hat Annika mir eben nicht erzählt, weil den hätte ich dann wirklich...
Nein, vor allem, ich habe dann gedacht, ja, da hat er ja auch recht.
Oh.
Und habe dann so richtig aufgegeben und habe gesagt, ja, das verstehe ich. Dann muss ich irgendwie weg. So. Ja, ganz toll.
Also... Das sind so Erlebnisse neben vielen guten und dass sie dich wieder heile gemacht haben, so mehr oder weniger. Aber, und deswegen meine ich, also dieses nicht alleine bleiben. Also, auch wenn ihr vielleicht alleine seid, seht bitte zu, dass ihr irgendeinen Freund, Freundin, eine gute Bekannte, wie auch immer.
Mutti, Tochter, irgendwen, mit dem ihr so ein Abkommen macht, wenn ihr ins Krankenhaus kommt, dass der dann auf euch da aufpasst.
Ja.
Zumindest in einer Phase, wo ihr nicht selber für euch reden könnt. Oder wenn ihr wie ich höllisch aufgeregt seid, wenn ihr einen Arzt trefft. Also ich kriege dann ja sowieso immer nur die Hälfte mit, weil ich...
Deswegen, es ist immer gut, zu zweit sowas zu machen, auch bei so wichtigen Arztbesuchen, genau das, ne? Weil du bist, wenn da eine blöde Diagnose kommt oder die fangen an, damit mit Lateinisch rumzunuscheln, nein, es ist immer gut, jemand Zweites dabei zu haben. Neben seelischen Beistand wirklich das ganz Praktische. Annika wäre sie alleine, sagen wir jetzt, es ist so, du wärst in einem Pflegeheim gelandet.
Ja.
Du wirst, und da wirst du nicht die Erste und nicht die Letzte sein, der es genau so geht. Und das ist, da sagt er dann auch zu mir, wieso, ja, Pflegeheim, die sind besser ausgestattet als wir. Also, wann waren sie das letzte Mal in einem Pflegeheim? Ja. Und Pflegeheim ist Pflegeheim, das heißt, da wird aufgegeben, also da wird dann gepflegt, aber nicht gesund.
Wenn du Glück
also
hast,
nicht,
ja,
wenn du vielleicht
wenn das
hast.
Personal da ist und nicht gerade Corona hat.
Aber dann kam der Punkt, Gott sei Dank, du wurdest entlassen, du kamst wieder hierher zurück. Wir haben hier in der Nähe eine zauberhafte, tolle Dialysepraxis, die sich richtig toll kümmern, richtig toll, die dich auch weiter betreuen, bis jetzt noch weiter betreuen, die alles gut regeln und nett und positiv sind.
Ja, da sieht man wieder, dass es eben, also man muss wirklich gucken. Und wir haben freie Arztwahl. Guckt euch genau an, wo ihr hingeht und sucht einen Arzt eures Vertrauens. Wirklich.
Wenn du dann überhaupt einen bekommst, dann geht es ja auch immer weiter, also
ja,
die Wartezeit. Aber egal, es ist unser Leben, ne? Es ist Annikas Leben. Ich bin immer jemand, ich liebe sie und ich will auch, dass sie noch ganz lange lebt. Überhaupt, sag mal, wie viel Leben hast du? Also ich hoffe noch ganz viel, aber... Mhm. Das, wir haben mal so nachgerechnet, das war so das dritte, vierte Leben bestimmt.
Was ja, ne?
Wollen wir jetzt gar nicht so, aber da waren schon einige. Und jetzt kommen wir, weil hast ja Psychologen beim Frühstück, ne? Also für mich ist Annika immer, wenn es darum geht, um Resilienz, also um diese seelische Widerstandskraft, dass man nach Schicksalsschlägen oder wenn das Leben böse wird, wieder aufstehen kann. Und du bist da schon ein richtig gutes Beispiel dafür. Du bist ein Stehauffrauchen. Hast du gehört? Diversity, ne? Ein Stehaufmännchen.
Nee, nein, Diversity, der Stehaufmännchen.
Du bist ein Stehauffrauchen. Ja.
Ja, du bist mein Lieblingsdackel. Alles klar.
Ja, ist doch so.
Ja. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
So weiß ich auch nicht. Der will dich da oben, ich glaube, der will dich da oben einfach nicht haben.
Ja, du,
der hat gesagt, du hast noch so viel zu tun, die Leute wollen dein Lachen hören und so und Podcasts und. Du bist einfach noch nicht reif. Der hat noch keinen Bock auf dich da oben. So wie es ihn dann geben sollte.
Ich habe auch das Gefühl, ich habe noch so einiges zu erledigen.
Ja.
Ich muss auf dich aufpassen. Ja.
Oh, danke, muss helfen.
Ja, toll. Ja. Weil man muss ja auch auf seinen Mann aufpassen. Mhm. Weil der Tilly ist jetzt auch todkrank.
Ja?
Ja. Du hast eine Nagelbettentzündung.
Ja, aua. Männer. Das ist jetzt aber nicht lecker zum Frühstück, das Thema.
Nein, entschuldige bitte, also vergesst das ganz schnell. Nur dieser kleine Satz. Es ist eine Freude, einem Mann dabei zuzugucken, wenn er schwer krank ist. Na, egal, ob er Grippe hat oder Ohr oder Rücken. Also
hört mal zu.
Kurz vor Intensivstation, wirklich.
Ihr wisst, so die meisten, die mich ja auch so auf Facebook
und
oder Instagram. Stimmt nicht.
Doch.
Ihr wisst, dass ich für mein Leben gerne laufe. So, und lauf mal mit einer Nagelbettentzündung am großen Zeh. Das ist scheiße. Also es tut weh, du kannst nicht richtig schlafen und au. So. Meine Apothekerin versteht mich. Die hat mich jetzt.
Seitdem lache ich mich kaputt. Wir lachen beide. Ist nicht so süß.
Ja. Die sagt, die hat mich verstanden. Die sagt,
Und ich sag zu meiner Freundin.
Das kann gefährlich werden. Ich sag, was, wie, wo, gefährlich? Ja, wenn es nicht innerhalb von 3-4 Tagen besser wird, dann müssen wir mit anderen Sachen ran. Und nicht nur mit der Isodona und Desinfektion. Oh.
Ja, und ich sage zu meiner Bronne, Tilly hat eine Nagelbitte und sagt, oh Gott, sagt sie, jetzt stirbt er.
Oh nee, ich drücke gleich auf die Austaste. Ich werde nicht ernst genommen, weißt du?
Doch, aber es war so süß irgendwie.
Ja. Ja, ich mag keine Schmerzen haben. Das ist sowieso total nicht. Blöd. Nein, ja, ach, jetzt auch einmal.
Ach, das ist doch
also
nur
der Unterschied, das es gibt du. Einen kleinen Unterschied zwischen einem akuten Nierenversagen und einer Nagelbettentzündung.
Ja,
Sicherheit. Oh, ihr Leute.
Das ist
nein, so aber dieses, jetzt wieder, ne, dieses Wiederaufstehen nach so einem Schicksalsschlag, das ist schon, es ist immer Arbeit. Das kenne ich und das kennst
so
du.
So mühsam. Oh.
Und das kostet viel Kraft, wieder auf die Beine zu kommen. Und du bist immer noch in Gange und du liegst immer noch viel. So, deswegen haben wir nur als Begründung auch so lange jetzt ausgesetzt, weil wir haben gesagt, nein, also wenn, dann muss die Energie da sein, der Spaß, die Lust muss da sein. Und wir wollen natürlich versuchen, jetzt auch kontinuierlich weiter euch zu beglücken. Ne?
Ja, klar. Vor allem musst du auch das Interesse wieder an allen möglichen Themen da sein.
Mhm.
Und das ist einfach sehr schwierig, wenn man Schmerzen hat und wenn man irgendwie krank ist, dann interessiert dich eigentlich überhaupt nichts. Dann ist man auch irgendwie schlecht gelaunt und ich bin sowieso so ein Einzelleider und ich mag das gar nicht, wenn dann so Leute mich betüdeln und bin dann eher so, verkriech mich dann eher.
Mhm.
Ich mag mich auch nicht gerne über Krankheiten unterhalten oder so stundenlang und dann hat der Arzt dies gesagt und der und der das gemacht. Das erzähle ich Tilly immer ganz kurz und dann ist das Thema abgehakt, weil ich mich damit nicht weiter beschäftigen möchte. Ich muss das rausziehen, was mir hilft. Und den Rest versuche ich dann möglichst einzuordnen, sodass es mir nicht so hinterherhinkt.
Na? Ich glaube, das ist schon mal so eine Sache, so Survival-Trip bei solchen Survival-Tipp bei solchen auch schweren Erkrankungen, ne? Dass man sich nicht 24 Stunden damit beschäftigt. Man ist sowieso, klar, wenn es weh tut, bist du immer damit beschäftigt.
Natürlich.
Das Gehirn will, wenn es Schmerzen empfindet, das ist ein Alarmsignal. Da wendest du automatisch deine Aufmerksamkeit hin. Ob Nagelbett oder Niere, das ist
egal. Ja, das ist dann eigentlich egal. Es ist einfach, es behindert dich, deine Konzentration ist darauf gelegt und es ist völlig egal, welche Krankheit das ist, ob sie nun physischer oder psychischer Natur oder wie auch immer ist, sie schränkt dich ein und sie macht mit dir Dinge, die du nicht möchtest. Mhm. Also eine Krankheit, gerade wenn sie ein bisschen länger dauert oder wenn sie sogar chronisch wird oder so, verändert auch den Charakter, weil du einfach mit dir selbst beschäftigt bist, weil du Schmerzen hast, Medikamente nimmst, die dann womöglich, wer weiß, wie viele Nebenwirkungen hat, haben. Und das muss man wissen. Und ich glaube, das Einzige, was einem da helfen kann, ist wirklich dann immer auch so zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, aber der andere soll nicht untergehen.
Bitte.
Und deshalb wieder ran. Also ich konnte zu Anfang, ich konnte noch nicht mal verstehen, was die im Fernsehen gesagt haben. Ich konnte nicht lesen. Ich konnte nicht eine Seite lesen. Es ging gar nicht. Bis das dann wieder ging. Ich habe mich dann dazu gezwungen und habe gesagt, du liest so gern, das tust du jetzt wieder. Und in dem Moment, wo das wieder ging, konnte ich dann auch wieder dem Lesen frönen und konnte so langsam mein Hirn wieder in Gang kriegen. Und dann irgendwann funktionierte das auch wieder.
Das ist mir auch so eine Sache, dieses, es bedeutet immer wieder gegen Ängste angehen, also wenn du dich wieder so berappeln musst, weil jeder Schritt auch aus dem Bett bis heute ist immer noch mit ungewohnt, ich darf nicht fallen, hoffentlich schaffe ich das, Muskulatur ist erstmal, die baut ja dermaßen schnell ab, dass so schnell kannst du gar nicht gucken.
Mhm. Und wenn du erstmal 2 Monate stramm gelegen hast, dann, also ich habe ja immer noch Physiotherapie und schleiche hier durch die Gegend und übe das Abrollen. Und,
aber das machst du, das macht eigentlich immer so toll. Das macht sie ohne viele Aufhebens. Ne? Du machst deine Übungen auch im Bett.
Ja.
Ich kriege das gar nicht mit. Und dann kommt die Physiotherapeutin und sagt, oh Mensch, ist ja toll. Und das geht ja schon prima. Ja, weil du so weiterhebst. Es geht bei den ganzen Geschichten auch um Kontrolle. Du willst die Kontrolle wieder, du musst die Kontrolle wieder bekommen über dein Leben, über deinen Körper. soweit es geht. Weil ich finde, bei Krankheiten das Schlimmste ist, da ist irgendwas in dir drin oder irgendwas passiert, was du nicht kontrollieren kannst.
Richtig.
Du hast doch nicht drum gebeten.
Nee. Nee. Und dieses Gefühl, hilflos zu sein und, und darauf angewiesen, dass andere Menschen für dich etwas tun, finde ich ganz gruselig.
Ja.
Und ich finde nichts eindrucksvoller als so junge Leute, die wirklich in die Pflege gehen, die Sanitäter werden, Feuerwehrleute, die Arzt werden und so weiter, sich wirklich, oder auch Psychologen oder Krankenschwester, Pflegepersonal, die irgendwo versuchen, Menschen zu helfen. Alle Achtung, wirklich, für wenig Geld. Also ich finde, die dürften ruhig besser bezahlt werden.
Okay.
Die Diskrepanz zwischen Ärzten und Krankenschwestern und so weiter dürfte nicht so groß sein. Und irgendwie müsste der ganze Beruf viel interessanter gestaltet werden. Wir brauchen das.
Aber so.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die geburtenstarken Jahrgänge erstmal so richtig.
Es gibt Zahlen, es gibt Hochrechnungen und die sehen nicht gut aus. Nee. Sag ich mal so ganz allgemein. Das, was ich gelesen habe, das wird darauf rauslaufen, wenn es nicht sich sehr schnell bald ändert. Und das ist ja, das wird jetzt ein bisschen Stammtischpolitik, aber es ist erstaunlich, wo plötzlich für überall Milliarden rauskommen. Irgendwo aus irgendwelchen Löchern, Ecken werden Milliarden für Sachen rausgegeben. Aber was Pflegeausbildung, also den Beruf auch wirklich lukrativer zu machen, auch finanziell, und da scheint nicht so viel übrig zu sein.
Nö, das kippt hinten rüber.
Das ist ja sowieso, ne, weil das, was der Professor gesagt hat, wozu sind sie denn noch gut für die Gesellschaft? Also das Pflegen von Kranken und von Alten bringt ja kein Geld, kostet ja Geld. Bringt Geld für die Pharmaindustrie und für so andere und Krankenhausunternehmen. Aber ansonsten, also der Kapitalismus ist nichts für Kranke und Alte.
Nicht wirklich, ne?
Nee.
Na, jedenfalls ist das also schon, da macht man sich schon Gedanken, gerade wenn du da so rumliegst, dann auf der Isolationsstation, da war ja nichts. Mir ging es da bei Corona ein bisschen Kopfschmerz, ein bisschen
Na, das ging,
Lunge, ne? Und das war ja nichts. Ja. Also, und dann liegt man da und starrt die Wände an und natürlich fängst du dann an nachzudenken und da denkt man auch über diese Situation nach, natürlich.
Na. Aber dieses, warum du dich immer wieder so berappeln konntest, Gott sei Dank. Brauchte ich auch noch, will ich auch noch ein paar Jährchen haben, meine Güte. Das ist zum Teil, so sagt doch diese Resilienzforschung, etwas, was du schlecht beeinflussen kannst, weil du hast eine Ausstrahlung, du hast ein Temperament, du hast eine Art, mit Menschen umzugehen, auch im Krankenhaus, die mögen dich.
Ja.
Und das habe ich immer wieder erlebt. Die freuen sich. Und wenn Annika dann so eine Visite, durfte ich auch mal miterleben, wenn die dann da so einen Arzt mal ein bisschen rund macht oder in ihrer netten Art so ein paar Scherze, die beäumen sich alle. Also du bist durch die Bank weg, mögen die dich. Und dieses dich mögen heißt, die kümmern sich auch noch ein Quäntchen mehr, so gut es geht. Und versuchen dir dann doch noch schneller irgendwas zu geben als anderen, als vielleicht anderen, die sie nicht so mögen. Das ist menschlich, aber das ist ein riesen Plus bei dir, dass die Leute dich, ja, ich sag's zum dritten Mal, ne, die mögen dich. Die freuen sich.
Ja, ich mag die ja auch. Ich fand die total nett.
Aber wie oft hatten wir das gehabt, auch in einer anderen Klinik, die kommen dann zu dir und setzen sich hin und machen praktisch die Pause mit dir.
Ja, na klar.
Und klönen dann eine Runde, weil mit dir kann man ja klönen. Oder schütten und plötzlich ist Annika da später die Therapeutin oder ist sie Therapeutin oder Beraterin.
Ja, klar, bin ich auch. Und natürlich, ich verstehe die Problematik ja sofort. Und ich werde immer das Personal in Schutz nehmen, gerade wenn so ein Arzt daherkommt und womöglich vor meinem Bett dann noch eine Schwester rund macht. Das kann ich ja besonders gut leiden. Also.
Gut, also deine Ausstrahlung, dein Temperament, ja. Ich denke auch, dass wir einen Großteil, Gott sei Dank, zusammen durchleben mussten. So ging es ja mir damals auch, als ich so krank war. Ich komme noch mal wieder auf diesen Punkt, ne? Wir beide gegen den Rest der Welt, gegen das Krankenhaus und so. Es ist immer wichtig. Ich glaube, wenn man da so ganz alleine, da verlierst du schnell den Mut. Und dann sagst du, dann lass mich in Ruhe, dann lass mich sterben, dann mach Palliativpflege, ist mir egal. Hat sowieso keinen Sinn, was soll das?
Ja, weil du dich in dem Moment auch aufgibst. Also,
ja.
Oder das auch nicht so mitkriegst. Also ich habe das echt nicht so mitgekriegt. Mhm. Aber wir müssen uns echt mal irgendwann drum kümmern, um diese Patientenverfügung.
Ja. Das ist, also ich habe schon vorformuliert so und wir gucken das und werden das dann nochmal mit dem Freund und den mit Thorsten auch nochmal besprechen, mit unserem Arztfreund und so. Und das auch schon mal, weil wir es auch machen. Es macht keinen Spaß, sich damit zu beschäftigen, echt nicht.
Nee, aber noch so aber jetzt unter dem Eindruck.
Und solange man noch fit ist, sollte man das tatsächlich machen. Also so eine Patientin, guckt ins Internet, da gibt es viele, viele Vorlagen auch. Die man da sich mal angucken kann.
Die fragen auch im Krankenhaus ständig danach.
Ja, ja, tun sie auch.
Na? Mhm. Weil die wollen sich natürlich auch absichern gegen mögliche Schäden und so weiter, ne? Klar.
Was gibt es denn noch in dieser Richtung? Was können wir denn noch dazu sagen? Dieses wieder auf die Beine kommen.
Resilienz.
Ja.
Und damit beschäftigen wir uns im Moment ein bisschen. Mhm. Und diese Widerstandskraft, weil es ist nicht automatisch gesagt, da kommt das ja auch her, dass wenn du eine miese Kindheit gehabt hast, dass du automatisch dann dich nicht gegen bestimmte Sachen durchsetzen kannst oder keinen Erfolg haben kannst. Genauso kannst du eine tolle Kindheit gehabt haben und trotzdem haut dich das Leben sofort um. Ja. Also das geht. Also wie viel Widerstandskraft baut man auf? Mhm. Gerade als Kind wirst du überbehütet. Oder kannst du dich ausprobieren? Wie ist das später? Wie machst du das mit dir? Fällst du immer zusammen, falls ein Problem auftaucht? Oder sagst du dir vielleicht auch irgendwann, Mensch, jedes Mal, wenn da irgendein Problem auftaucht, drehe ich am Rad und das will ich nicht mehr. Also ich stärke mich jetzt einfach und ich versuche, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich lasse das nicht mehr zu, weil ich habe jetzt Kinder oder ich habe jetzt einen Partner oder ich bin jetzt allein oder aus welchen Gründen immer. Hm. Das ist ja ein interessantes Thema.
Ja, sehr. Wollen wir auch noch weiter drüber reden. Es geht auch viel in dem Zusammenhang um Selbstwirksamkeit, das Gefühl und auch die Erfahrung, dass ich einen Großteil meines Lebens doch selbst in die Hand nehmen kann. Also, dass ich mir nicht alles gefallen lassen muss und dass ich Ziele auch mir gesetzt habe und die zum Teil auch erreicht habe. Vielleicht immer noch Ziele und Träume habe, aber das Gefühl, ich bin so Kapitän in meinem Lebensschiff. Das ist gut. Und sehe ich auch da wieder, das sind so protektive, also so Schutzfaktoren, die man so haben kann für solche Sachen. Und Resilienz heißt nicht, dass du jetzt wirklich wie mit einem Panzer durch die Gegend oder an einem Panzer, Schutzpanzer durchs Leben gehst, sondern dass du, wenn mal dass sie eben eine Delle bekommt, durch eine Krankheit, durch Schicksalsschläge, durch irgendwas, dass diese Delle nicht so tief geht, dass du dich davon nicht mehr erholst, sondern dass die Delle eben, ja, die ist denn da, und dann kannst du sie aber wie eine kleine Beule im Auto, kannst du sie wieder ausbügeln.
Oder besser einordnen. Also jetzt gerade im Moment haben wir ja Krisen ohne Ende. Wir haben einen Krieg im Hintergrund, wir haben Preiserhöhung ohne Ende, wir haben dies, wir haben das. Also da ist ja einiges im Argen.
Das löst Ängste
auf. Das löst Ängste auf. Aber du kannst dich ja jetzt nicht in deine Wohnung verkriechen, in dein Bett, Deckel drüber und kriegst nicht mehr raus, sondern einordnen. Das heißt ja nicht, dass dein Leben vorbei ist. Im Gegenteil, du genießt jetzt mal bitte das Leben so, wo es ist und lässt die Probleme da, wo sie sind. Also wenn du Nachrichten guckst oder wenn du dich damit beschäftigst, dann beschäftigst du dich damit. Und dann, wenn du aber abends mit Freunden beim Grillen sitzt oder so, dann sitzt du beim Grillen. Und die jeweilige Stimmung, die dann herrscht, die genießt man. Jeder Moment, der fröhlich ist, ist ein Gegengewicht zu diesen, zu diesen anderen. Und es geht darum, nicht die Stimmung insgesamt so runterziehen zu lassen und zu sagen, oh, das ist jetzt alles scheiße. Nein, es ist nicht alles scheiße. Es gibt irgendwo immer Menschen, die, mit denen du vielleicht gerne gemeinsam was tust. Du machst irgendwas gerne. Du liest eben gerne oder du guckst gerne Krimi oder deine Lieblingsserie oder hörst gerne eine bestimmte Musik. Dann leg sie bitte auf. Es muss diese Momente geben, damit du nicht hilflos und ohne Selbstbewusstsein bist. Das ist irgendwie, ja, das hört sich so leicht an, ist nicht so leicht.
Nein, aber
anders geht es nicht.
Es sind so diese kleinen Tankstellen, wenn du so willst, oder die Erholungsoase, was ich immer so sage, die man sich dann auch gönnen muss. Also es wäre schon schön, sich gerade vielleicht, wenn ihr es jetzt auch hört, sich nochmal klar zu machen, so, wo sind meine Erholungsoasen? Wo tanke ich auf? Und was müsste ich mal wieder reaktivieren? Was hat mir früher Spaß gemacht? Egal. Und das ist wirklich sowas von pupsegal. Mhm. Und wenn du sagst, ich wollte mal unbedingt, ich habe früher so gerne gepuzzelt, dann puzzelst du wieder. Wenn du früher gerne gestrickt hast, dann holst du wieder mal das Strickzeug raus. Überleg mal. Ja. Also in welchen Situationen hast du dich eigentlich immer ganz wohl gefühlt? Und das sind auch die Sachen, wo dann Seele und Körper sich dann wieder erinnern kann und wo du sagst, so, die Welt ist im Moment kompliziert. Also sie ist eigentlich immer kompliziert. Im Moment ist sie besonders, aber ja, einfach ist sie nicht. Was Annika und ich machen, wir gucken wirklich abends die Tagesschau. Wenn uns das zu viel wird, lassen wir das auch ein, zwei Mal aus. Einfach, also es ist kein Pflichtprogramm, aber meistens machen wir das so. Und dann ist gut. Dann reden wir drüber, natürlich, aber dann ist gut. Also wir werden uns nicht mehr ständig berieseln lassen mit diesen fürchterlichen Nachrichten.
Das ich tue mir auch keine politischen Diskussionen mehr an, habe ich festgestellt.
Keine Talkshow mehr, no.
Nein, nachdem ich immer sehe, dass da mindestens 5 Männer und eine Frau sitzen, fühle ich mich sowieso nicht besonders repräsentiert. Mhm. Und ich will das alles gar nicht hören.
Nee.
Also ich vermeide da mal ganz konkret.
Ja. Und bestimmt nicht vorm Schlafen gehen oder sowas, das auch noch mit ins Bett und in die Träume nehmen.
Weil dann denke ich nämlich die ganze Nacht darüber nach.
Nein.
Danke.
So. Und was ich eben mache, aber das ist jetzt unabhängig von den Krisen, dieses wirklich rausgehen an die frische Luft. Ich laufe nun gern und walk gern und so, aber es reicht auch, wenn man einfach nur so vorhanden, denn irgendwo gibt es immer einen Park, ein paar grüne Bäume oder einen kleinen See oder einen kleinen Teich, dass man sagt, da gehe ich hin. Da setze ich mich auf die Bank, da gucke ich einfach nur mal so bräsig, gucke mir die Vögel an, gucke mir die Menschen an, nehme vielleicht ein Buch mit so. Und das sind so kleine Sachen. Und das genauso einplanen wie Zähne putzen und einkaufen gehen. Also Resilienz ist nicht etwas, was du so mal so einmal anschubst und dann warst du, sondern das hat seine Wirkungsgrenze eigentlich nur durch Kontinuität. Und wir machen nun mal, das ist unser Gehirn, wir machen Sachen immer wieder gern, die uns gut bekommen. Also geh wieder mal auf die Suche, auf das, was euch gut bekommt. Das meiste ist for free. Wirklich, die meisten Sachen, das ist dumm, was nützt ihr das? Also teure Sachen, teure Kamera, teures Auto, dies, das, hier, vollkommen nach Felde fandst. Guck mal das, was for free vor deiner Haustür ist oder in deiner Wohnung ist.
Naja, wenn du die teure Kamera hast, dann benutzt sie, ne?
Dann ist es toll, aber es reicht auch eine billige Kamera oder ein Handy, wenn du irgendwas fotografieren willst. Überhaupt das Fotografieren, wisst ihr ja auch, Annika macht es sogar professionell. Und wenn du wieder fitter bist, dann geht es ja wieder los. Sie hat ein tolles Auge, was Fotos angeht.
Danke.
Von dir habe ich ganz viel gelernt. Und ich mache es eben auch. Und das Fotografieren alleine, das bewirkt, dass du dir deine Sachen, die Umgebung noch genauer anguckst. Und dann, wenn du ein Motiv hast, dann gehst du nochmal in die Hocke und guckst links und rechts und so. Du kriegst ja so rein und da kann plötzlich so eine Blume oder irgendwas, was du siehst, kann dich eine halbe Stunde beschäftigen. Ich meine, du tauchst dann in dem Moment beim Fotografieren, tauchst du für eine gewisse Zeit vollkommen ein in dieses Motiv.
Das
und
Gleiche
das
passiert, wenn du deinem Hobby nachgehst, ganz egal, was es ist, ne?
Ja.
Wenn du mit deiner Katze rumtobst oder wenn du gerne werkelst.
Wenn du gerne backst, wenn du gerne kochst.
Irgendwie sowas. Also so. Und du machst das so mit Hingabe und voller Passion, dann ist das ja etwas, was einem wirklich gut tut. Und in der Zeit vergisst du dann auch mal die großen Probleme.
Und so
dann dieses aktiv anpacken,
ja.
Das finde ich immer so gut. Also
unser Gehirn mag das gern. Das mag gern so in diesem Bereich zu sein, wo etwas Spaß macht, also was anregend ist, was aber nicht zu anstrengend ist, also wo du in dieses Flow, ne, so nennen wir das, wo du in dieses fließende Gefühl kommst, wo du sagst, ja, wunderbar. Jedes Kind, was mit Lego spielt, kennt genau dieses Gefühl. Und wenn Mutti dann schreit, Essen ist fertig, komm mal, dann hört das Kind es zum Teil nicht, weil es wirklich in diesem Lego-Flow drin ist oder was auch immer es gerade macht.
Daran seht ihr, wie das hier auch immer läuft, ne? Tilly, Essen, nix, du, nix.
Was, wenn du sagst, Essen, ich habe meistens Hunger. Yes. Ich komme dann sofort, ja. Aber dann kann man wirklich noch viel.
Tilly, das ist das Schöne.
Ja, ich habe viel gelernt. Wir essen ja, das ist auch noch ein Thema. Wir machen dadurch, dass Annikas Jährchen ja so ein bisschen Grüßchen, ne, sagen wir in Norddeutschland, also die wollen bestimmte Lebensmittel nicht so gern und andere lieben sie gern. Also wir haben unsere Ernährung umgestellt, so Punkt. Und somit bin ich King des Salats und King von, ich weiß nicht was. Also wir machen viele Sachen. Nehmen wir noch ein bisschen ab, was uns beiden gut bekommt. Und das macht mir nichts aus, interessanterweise. Ein Thema wieder für sich. Also Annika und ich kennen uns ja schon ganz bisschen. Und früher, also ich und Kochen und Salat sowieso nicht, ging gar nicht. Interessant auch für mich, ne, wie sich das doch im Laufe der Jahre jetzt geändert hat.
Völlig.
Und manchmal muss so ein Druck dann auch von draußen kommen, wo der eben gesagt wird, na, das ist lebensnotwendig, dass bestimmte Sachen jetzt nicht mehr auf dem Tisch sind und andere dafür umso mehr. Und da geht auch wieder, weil wir es zusammen machen, geht es auch einfacher. Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein, weiß ich nicht, Pizza, Döner, sonst wie was Freak wäre, der dann nichts anderes...
Nee, das dann hättest du Probleme, ja.
Und du
aber
auch.
Aber es war eine langsame Umgewöhnung. Und jetzt, das läuft ganz gut. Kein Zucker.
Ja, nichts Leute, mehr. Glaubst du oder
nicht? Keine Kuchen.
Gib nicht mehr diesen billig weißen Zuckerkuchen. Wenn, dann machen wir selbst oder kaufen das beim Bäcker und so. Aber eigentlich ist so kaum noch. Wenn ich mir angucke, es gibt überall schon diese Weihnachtsgeschichten, ne? Die ich mir früher intravenös gelegt habe, die Dinger. Dominostein und Co.
No. Nichts mehr.
Und das nicht aus, oh Gott, du darfst nicht, sondern mich interessiert es auch. Mich interessiert es wirklich nicht mehr.
Das ist gut. Also lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, sag mal.
Keine Ahnung.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt jetzt ein Update, so nennt man das.
Ja.
Wie, was so los war. Ne? Wir kommen immer wieder, Thema Resilienz wird uns noch weiter beschäftigen, weil ich glaube, es ist in unserer Zeit ganz wichtig, sich immer wieder auch psychologisch sich Gedanken zu machen, wie kann ich wieder aufstehen. Wie kann ich?
Widerstandskraft, so eine innere Widerstandskraft gegen so die Beulen, die wir in unserer Umwelt erleben. Ne? Durch andere Menschen, durch Politik, durch andere Länder, durch was weiß ich, durch
Durch Idioten. Weniger Geld in der Tasche, durch diesen ganzen Kram.
Durch viele Dinge, durch Krisen.
Also wie können wir das schaffen, wieder aufzustehen? Wie
und damit zurechtzukommen.
Ja, wie können wir uns so gegen diese Stressoren, so das Fachwort, die von außen auf was eintreffen, wie können wir uns eben widerstandsfähiger machen. Ja.
Dass uns das nicht völlig aus den Socken haut.
Genau.
Ne?
Ach Mensch, süße, wie schön. Hört sich, irgendwie ist das wieder wie so früher, ne?
Ja.
Jetzt, oder? Du wieder mit dem Mikro vor der Nase, ich.
Ja.
Musst du mich mit der Technik erstmal wieder ein bisschen beschäftigen.
Aber es läuft wie immer. Geht. Kaffee dabei.
Ja.
Bisschen was zu schnasseln.
Ja. Und wir freuen uns auch, wie immer, natürlich über eure Kommentare. Empfehlt uns bitte weiter. Sagt den Menschen, den Millionen, Milliarden, Millionenreichen. Guck mal, das ist das Lachen wieder. Habt ihr gehört?
Ja.
Da war's wieder, ja. Das Zarte.
Das Zarte.
Das
danke.
Elfengleiche.
Ja, ein bisschen Gewirre. Alles klar.
Sagt der Menschheit, dass es uns wieder gibt. Dass wir wieder auferstanden sind.
Ja.
Und dann freuen wir uns auf eure Kommentare. Wenn ihr Themenvorschläge habt, haut raus.
Was beschäftigt euch im Moment am meisten? Wo habt ihr diese Ängste? Wie geht ihr damit um?
Ja.
Was macht ihr da so genau?
Ja. Und dann schlagen wir nächsten Sonntag wieder.
Ja, wenn es wieder heißt.
Na? Psychologen beim Frühstück. Ja, endlich wieder. Wir sind wieder da, Leute.
Ja.
Nützt nichts.
Und ihr wir freuen uns auf euch.
Ja, bis dann.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Du, tschüss.